RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Nations. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Freitag, den 7. Juli 2017. Die Stimme Nations in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Kommentar, Vergangenheit und Gegenwart. Im Blickpunkt wunderbares Indonesien, dies und das und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Sri Unun, Nunu Nursiah, Pujastuti, Dora und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Indonesien und die Türkei führen die umfassende Wirtschaftspartnerschaft ein. Die Türkei unterstützt Indonesien dabei, Mitglied des UN-Sicherheitsrates zu werden. Die Polizei in Jember und BNPT arbeiten zusammen, den Terrorismus zu bekämpfen. 11 indonesische Sonderwirtschaftszonen können 33 Milliarden US-Dollar Investitionen anlocken. Indonesien und die Türkei realisieren Kooperation zur Terrorismusbekämpfung. Indonesien lockt Investoren aus Südkorea an, um in Industriegebieten außerhalb der Insel Java zu investieren. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Indonesien und die Türkei werden den Vertrag der umfassenden Wirtschaftspartnerschaft ITCPA einführen. Präsident Joko Widodo brachte gestern in Ankara der Türkei bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit türkischem Präsidenten Recep Tayyip Erdogan vor der Presse zum Ausdruck, dass die beiden Seiten darin übereinstimmen, durch die umfassende Wirtschaftspartnerschaft positiven Handels- und positiven Handels- und Investitionstrend beider Länder wiederherzustellen. Die Einführung von ITCPA-Verhandlungen fand im türkischen Präsidentschaftspalast Beyazsaray oder genannt Weißen Palast statt, der am Rand der Stadt Ankara liegt. Die beiden Länder werden die Handelshindernisse reduzieren und abschaffen, sowie ein förderliches Investitionsklima schaffen, sagte Präsident Joko Widodo weiter. Außerdem dränge Indonesien auf die türkischen Investitionen im Maritim, Infrastruktur- und Energiebereich in Indonesien, fügte Präsident Joko Widodo hinzu. Die Türkei hat offiziell Indonesien unterstützt, Mitglied des UN-Sicherheitsrates im Zeitraum 2019-2020 zu werden. Das sagte die indonesische Außenministerin Retno Marsudi gestern der indonesischen Nachrichtenagentur Antara in London, der Türkei. Indonesien bekomme momentan die Unterstützung auch von einigen anderen Ländern. Dadurch zeige sie Indonesien optimistisch, Mitglied des UN-Sicherheitsrates werden zu können, erklärte Retno Marsudi weiter. Die Außenministerin Retno Marsudi Fuhrfort, dass der Konkurrent Indonesien die Malediven seien. Indonesien werde sich weiter darum bemühen, die Mitgliedschaft Indonesiens im UN-Sicherheitsrat zu realisieren. Die Polizeidienststelle der ostjavanischen Stadt Jember und die Indonesische Agentur für Terrorismusbekämpfung BNPT arbeiten zusammen, den Eintritt der Terroristen in diese Stadt zu verhindern. Dazu führten sie gestern in Jember die Sozialisierung über die terroristischen Bedrohungen und die Verhinderungsmaßnahmen gegen den Terrorismus durch. Der Leiter der Polizeidienststelle Jember, Kommissar Kusworo Widodo, erklärte vor der Presse, dass der Terrorismus nicht nur durch die Gewalttaten, aber auch durch die Weise behandelt werde. Außerdem sollten wir die Schüler in den islamischen Internatsschulen und die Studenten vor Terrorismuslehre schützen. Kommissar Kusworo Wibowo zufolge sollten alle Seiten die Synergie bilden, die Verhinderungsmaßnahmen drängen und die Information über die Terrorismusbedrohungen in Jember verbreiten. Den Daten des Nationalen Rats für Sonderwirtschaftszone KEK nach erreichte der Investitionswert in den 11 indonesischen Sonderwirtschaftszonen wie in Seimangke, in Tanjung Lesung, in Palu, Bitung, Morotai und so weiter bis 30. Juni 2017 33 Milliarden US-Dollar. Der Stellvertreter in dem Nationalen Rat für Sonderwirtschaftszone, Wahyu Utomo, brachte gestern in Jakarta seine Hoffnung vor der Presse zum Ausdruck, dass die Investitionen, die bis 2030 in Indonesien eintreten, 55 Milliarden US-Dollar erreichen werden. Die indonesische Regierung setzt ein Ziel, bis 2019 25 Sonderwirtschaftszonen zu bewirtschaften. Indonesien und die Türkei stimmen darin überein, die Kooperation im Immigrationsbereich zu realisieren, um die Frage der Foreign Terrorist Fighter FTF, also der eingeschleusten ausländischen Terroristen, zu lösen. Die indonesische Außenministerin Retno Marsudi hat vorgestern in Ankara der Türkei gemeinsam mit dem Leiter der nationalen Behörde zur Terrorismusbekämpfung, Suhardi Alyus, ein bilaterales Treffen mit der türkischen Regierung abgehalten, die vom Innenminister vertreten wurde. Dabei sagte Retno Marsudi, dass sie auch die Zusammenarbeit in der Terrorismusbekämpfung erörtert hätten. Laut Retno Marsudi habe der BNPT-Leiter im Mai dieses Jahres die Türkei Besuch und ein Gespräch mit seinem Arbeitspartner geführt. Retno Marsudi betonte, dass die Kooperation im Immigrationsbereich bald realisiert werden solle, damit die FTF-Probleme besser und optimaler gelöst werden können. Der indonesische Industrieminister Airlangga Hartarto bemüht sich darum, Investoren aus Südkorea anzulocken, um das Geschäft außerhalb der Insel Java wie in Seimangke, Nord Sumatra und Morowali, Zentral Sulawesi zu entwickeln. Dieses Industriegebiet gehört zur Liste der anzupackenden nationalen Projekte, sodass es entwickelt werden sollte. Das sagte Airlangga Hartarto gestern in Jakarta bei der 8. Asiatischen Führungskonferenz zum Thema Investition in Indonesien. Dem Minister zufolge spiele die Entwicklung von Industriegebieten, vor allem außerhalb der Insel Java, eine wichtige Rolle, um das Ziel der Regierung in der Realisierung eines dezentralisierten Indonesiens zu beschleunigen. Er führt fort, Die Regierung habe einige Gegenden für neue Industriegebiete, wie unter anderem Kuala Tanjung und Saimengke in Nord-Sumatra, im Visier. Danach folgten Morowali in Central Sulawesi und Bitung in Nord-Sulawesi, die dazu dienen sollten, die Industrie in Ost-Indonesien zu entwickeln. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 14.142,85 Rupiah. Der Schweizer Franke erzielte einen Kurswert von 13.600 Meter. Jakarta am heutigen Mittag leicht bewölkt bei einer Temperatur von 29 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 73%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta.
Hi Rani, was hast du gelesen?
Hey Tuti, ich lese die Broschüre über Sehenswürdigkeiten in Indonesien. Sie ist sehr interessant und braucht Herausforderungen. Die Landschaft ist auch sehr schön, so beautiful. Ich bin unsicher, was ich wählen soll.
Besuche Joglo Semar, Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglo Semar ist eines der 10 interessanten Touristenziele in Indonesien.
Okay, ich versuche nach Joglo Semar zu fahren.
Realisieren Sie Ihren Traum, um einen Urlaub in Joglo Semar, Indonesia zu genießen, indem Sie am VOI International Quiz 2017 teilzunehmen. Dafür müssen Sie die folgenden Fragen beantworten. Nummer 1. Nennen Sie die Sendungsprogramme von VOI und für welches Programm ist das von Ihnen beliebteste? Nummer 2. In welcher Sprache und um wie viel Uhr hören Sie die VOI-Sendung? Nummer 3. Wie hören Sie unsere Sendung? Nummer 4. Welche Verbesserungsvorschläge haben Sie für die VOI? Nummer 5. Beschreiben Sie bitte Kurs Indonesien. Schicken Sie Ihre Antwort mit Ihren persönlichen Daten, der Reisepassnummer und das Ablaufsdatum Ihres Reisepasses nach VOI International Quiz @voi.co.id vor dem 1. August 2017.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesien, unser Kommentar behandelt heute das Thema Der Konflikt Katars ist noch verlaufen, gelesen von Sri Unen. Liebe Zuhörer, der Konflikt zwischen Saudi-Arabien und Katar benötigt noch weitere Schritte zur seinen Lösung. Obwohl Katar eine Alternative zum Dialog angeboten hat, besteht Saudi-Arabien seinen Kopf, um die Sanktionen zu verhängen. Der konkrete Schritt zur Lösung des Konflikts sei ein Treffen von Saudi-Arabien und seinen drei Alliierten. Die Außenminister aus Saudi-Arabien, Ägypten, Bahrain und der Vereinigten Arabischen Emirate werden sie in Kairo in dieser Woche treffen. Vor dem Treffen brachten die 4 Gulfländer zum Ausdruck, dass sie die negative Reaktion Katars angesichts ihren Forderungen sehr bedauern. Das Treffen der 4 Gulfländer in Kairo wird einen Monat lang verlaufen, nachdem sie gemeinsam die diplomatischen Beziehungen mit Katar abgebrochen haben.
Sie haben den Anlass, dass dieses reiche Land den Terrorismus unterstütze und sich nachsichtig für den Iran als Feind von Saudi-Arabien verhalte. Katar dementiert entschieden alle Anklage. Nachdem Katar in einem Monat die Anklagen nicht reagiert und das Boykott von Saudi-Arabien und seinen Alliierten vernachlässigt, haben die vier Länder einige umfassendere Forderungen geäußert. Diese Länder haben Mitte Juni 2017 etwa 13 Forderungen für Katar übermittelt. Die 13 Forderungen umfassen nicht nur die Anklage, dass Katar die Terroristenorganisation finanziert habe, sondern auch die Aufforderungen dieser Gulfländer, um alle detaillierte Informationen über Personen, die von Katar finanziert werden, zu geben. Die Personen sind vor allem die Oppositionsfigur aus Saudi-Arabien und drei Ländern Gulfländern. Darüber hinaus forderte Saudi-Arabien auch Katar auf, um die Finanzierung in die Medienfirmen wie Al Jazeera, Arabi 21 und Middle East Eye zu stoppen. Dem Schein nach fühle sich Saudi-Arabien unangenehm mit Sendungsinhalt der Al Jazeera. Katar muss diese Forderung in einem Tag erfüllen. Wenn nicht, werden die vier Gulfländer die Sanktionen für Katar verlängern. Der ägyptische Außenminister Sameh Shoukry sagte dazu, die Reaktion Katars für die Forderungen von Saudi-Arabien und seinen Alliierten keine Substanz habe. Die offizielle Reaktion Katars wird über Kuwait als Vermittler bei diesem Konflikt übermittelt. Der ägyptische Außenminister verurteilte Katar, da das Land die prekäre Situation nicht versteht. Ägypten hat das Interesse, da Katar die Organisation Ikhwanul Muslimin als eine verbotene Organisation in Ägypten unterstützt. Aufgrund der letzten Situation können wir sagen, dass der Konflikt von Saudi-Arabien und anderen drei Gulfländern mit Katar noch keine Zeichen zum Stopp zeige. Kuwait hat zum Ausdruck gebracht, um deren Vermittler zu werden. Kuwait muss sich ernsthaft darum bemühen, den Konflikt zwischen seinen Nachbarn zu beenden. Liebe Zuhörer, soweit der Kommentar.
RRI, internationale Sendung, Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, di internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.525, 11.780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder beim Programm Vergangenheit und Gegenwart. Heute berichten wir Ihnen die historischen Ereignisse, die am 7. Juli passierten, wie folgt. Der Zwischenfall an der Marco Polo Brücke am 7. Juli 1937 war ein Feuergefecht zwischen Soldaten der Kaiserlich Japanischen Armee und der Nationalrevolutionären Armee der Republik China. Dieses Ereignis wird allgemein als Auslöser für den Zweiten Japanisch-Chinesischen Krieg angesehen. Der Zwischenfall ist international unter vielen verschiedenen Namen bekannt. Neben dem in der westlichen Literatur üblichen Namen Zwischenfall an der Marco Polo Brücke beziehungsweise auf Englisch Marco Polo Bridge Incident wird auch der Name Schlacht an der Lugo Brücke beziehungsweise Battle of Lugo Bridge verwendet. Am Abend des 7. Juli begab sich eine Kompanie der südwestlich von Beijing stationierten japanischen Truppen auf ein nächtliches Manöver in Richtung Longwangmiao, nördlich der Marco Polo Brücke. Nach unterschiedlichen Angaben Orten zwischen 22, 30 Uhr und 23, 40 Uhr süße Ausrichtung des Flusses Yongdinghe. Nachdem diese aufgehört hatten, wurde bei einem Abfall festgestellt, dass ein Soldat fehlte. Dieser wurde als möglicherweise gefallen oder von Chinesen verschleppt an die nächsthöhere Stelle gemeldet. Der Population Registration Arzt Nummer 30, 1950, war ein 1950 erlassenes Gesetz der südafrikanischen Apartheid-Regierung, das eine umfassende Einwohnerregistrierung mit neuen Ausweispapieren für alle Bewohner Südafrikas zum Ziel hatte. Zu dessen Umsetzung wurden Daten und Erfassungsmethoden nach dem Census Act von 1910 herangezogen. Es trat am 7. Juli 1950 in Kraft und diente zum weiteren Ausbau der Rassentrennungspolitik. Der Population-Registration Act bildete zusammen mit dem Prohibition of Mixed Marriage Act und dem Immorality Act ein grundlegendes Gesetz mit diskriminierendem Charakter im Rahmen der Apartheid-Politik. Die Zuständigkeit für dieses Gesetz lag beim Innenministerium. Die beauftragte Fachbehörde hieß Director of Census. Der Population-Registration Act wurde vom südafrikanischen Parlament am 17. Juni 1991 aufgehoben. Die Brioni-Deklaration war ein am 7. Juli 1991 geschlossenes Abkommen, das einen friedlichen Weg aus der durch den Zerfall des jugoslawischen Bundesstaates entstandenen Krise eröffnen sollte. Slowenien und Kroatien verpflichteten sich für 3 Monate zur Aussetzung ihrer am 25. Juni 1991 einseitig erklärten staatlichen Unabhängigkeit. In der so gewonnenen Zeit sollten die Führungen beider Länder mit den jugoslawischen Staatsorganen über eine friedliche Lösung des Konflikts verhandeln. Vorausgegangen waren Kämpfe zwischen der slowenischen Territorialverteidigung und Einheiten der jugoslawischen Volksarmee, die später als 10-Tage-Krieg bezeichnet wurden. Die Vereinbarung ist nach der kroatischen Insel Brioni benannt, wo die Konfliktparteien auf Vermittlung der EG zu Verhandlungen zusammen getroffen waren. Das war Vergangenheit und Gegenwart. Auf Wiederhören.
Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder beim Programm Im Blickpunkt mit dem Thema Indonesien entsendet ein Friedensbeobachtungsteam in die Südphilippinen. Die indonesische Regierung unterstützt den Friedensprozess in den Südphilippinen zwischen der philippinischen Regierung und der Gruppe der Islamischen Moro-Befreiungsfront MILF. Das indonesische Außenministerium meldete, dass am Mittwoch, den 5. Juli in Jakarta, diese Unterstützung mit der Entsendung eines indonesischen Beobachtungsteams realisiert wurde, um die Friedensaufgabe gemäß dem Programm des internationalen Beobachtungsteams in den Südphilippinen von 2017 bis 2018 zu erledigen.
Entsendung dieser Art gibt es seit 2012. Der ausführende Generaldirektor der multilateralen Zusammenarbeit des indonesischen Außenministeriums Salman Al-Farisi sagte, dass die Existenz des Beobachtungsteams einen großen Beitrag zu dem Friedensprozess zwischen der philippinischen Regierung und der MILF geleistet habe. Salman Al-Farisi sagte dazu weiter, dass die wichtige Rolle Indonesiens im Friedensprozess in Südphilippinen von der philippinischen Regierung respektiert werde. Dies wurde auch vom philippinischen Präsidenten Rodrigo Duterte beim Staatsbesuch des indonesischen Präsidenten Joko Widodo im letzten April in den Philippinen geäußert. Die philippinische Regierung und die MILF betreten eine kritische Zeit. Der Friedensprozess müsse in Zukunft der Antrieb der dynamischen Arbeitsgruppe, vor allem angesichts der negativen Entwicklung in Marawi, sein. In der erst zu Schießereien zwischen den philippinischen Streitkräften und der Mautegrube kommt. Salman Al-Farisi erklärte weiter, dass die Maßnahme zur Entsendung der weiblichen Personals mit dem UN-Aufruf übereinstimme, die Rolle der Frauen in der Friedensmission zu fördern. Indonesien habe 2015 und 2016 auch weibliches Personal dementsprechend entsendet. Das indonesische Beobachtungsteam 2017-2018 kommt aus den indonesischen Streitkräften TNI und dem Außenministerium. Zwei Personen aus dem Militär sind Ende Juni dieses Jahres in die Südphilippinen abgeflogen. Seit 2012 bis Juli 2017 habe die indonesische Regierung 81 Personen in die Südphilippinen entsandt. Das war unsere Sendung im Blickpunkt.
Hi Rani, was hast du gelesen?
Hey Tuti, ich lese die Broschüre über Sehenswürdigkeiten in Indonesien. Sie ist sehr interessant und braucht Herausforderungen. Die Landschaft ist auch sehr schön, so beautiful. Ich bin unsicher, was ich wählen soll.
Besuche Joglo Semar, Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglo Semar ist eines der 10 interessanten Touristenziele in Indonesien.
Okay, ich versuche nach Joglo Semar zu fahren.
Realisieren Sie Ihren Traum einen Urlaub in Joglo Semar, Indonesia zu genießen, indem Sie am VOI International Quiz 2017 teilzunehmen. Dafür müssen Sie die folgenden Fragen beantworten. Nummer 1. Nennen Sie die Sendungsprogramme von VOI und für welches Programm ist das von Ihnen beliebteste? Nummer 2. In welcher Sprache und wie viel Uhr hören Sie die VOI-Sendung? Nummer 3. Wie hören Sie unsere Sendung? Nummer 4. Welche Verbesserungsvorschläge haben Sie für die VOI? Nummer 5. Beschreiben Sie bitte Kurs Indonesien. Schicken Sie Ihre Antwort mit Ihren persönlichen Daten, der Reisepassnummer und das Ablaufsdatum Ihres Reisepasses nach VOI International Quiz at VOI. .co.id vor dem 1. August 2017.
Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Nations, herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über die Reiseziele, Küche, Kunst und Kultur des Landes berichten. Dieses Mal werden wir Ihnen die Spezialität Sari Kayu vorstellen. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream www.vi.co.id hören. Liebe Zuhörer, im Fastenmonat werden verschiedene Menüs für das Fastenbrechen an verschiedenen Orten verkauft. Jede Gegend in Indonesien hat ein besonderes Menü. Beispielsweise bieten Palembang und Padang das Menü Sari Kayu an. Die Bevölkerung außerhalb Sumatras nennt es Sri Kaya Kuchen. Obwohl der Name dieser Spezialität den Namen einer Frucht ähnelt, gibt es keine Verbindung weder im Geschmack noch bei der Herstellung mit dieser. Die Textur von Sari Kayu ist weich und grün, da die Naturfarbe aus Pandanus oder auch Suci Pla genannt die grüne Farbe produziert. Es ist nicht schwer, Sari Kayu zu machen. Der Grundstoff umfasst Kokosnussmilch, Ei, Zucker und Suci-Blättern, auch Pandanusblättern genannt. Zuerst muss man die Kokosnussmilch kochen. Danach fügt man in die Wasser mit Suci-Blättern hinzu. Danach fügt man vermischt das Ei und Zucker in diesem Teig hinzu und rührt das Ganze. Danach kann man ihn essen. Der Geschmack ist weich und süß. Sari Kayu wird gewöhnlich zusammen mit dem sogenannten Kuchen Ketan gegessen. Ketan wird aus Klebreis hergestellt. Immer mehr isst man Sari Kayu auch mit Weißbrot. Früher stellte man den Sari Kayu aus der Sri Kaya Frucht her. Nun wird Sari Kayu aus Kokosnussmilch, Zucker und Ei gemacht. Die grüne Farbe symbolisiert die Gesundheit in der Natur. Sri Kaya bedeutet Reiskotin, die Wohlfahrt gibt. Früher nannte man diese Spezialität Kuchen der Schwiegereltern oder Makanan Mertua. Den man sang in au den Schwiegereltern. Für die Bevölkerung von Palembang wird Sari Kayu bei traditionellen Zeremonien serviert. Die Existenz von Sari Kayu ist auch wichtig wie die der Tunjungspeise Untapa. Tunjung dient als Frucht zur Verzierung der Mitte des Gerichtes. Tapa ist der Kuchen, der dazu vollständig serviert wird. Ein leckerer Geschmack gehört zum Prestige des Gastgebers der Zeremonie. Liebe Zuhörer, Sari Kayu wird immer mit gekochtem Klebreis serviert. Man sagt, dass dieser die Ewigkeit in den Beziehungen der Menschen symbolisiert. Man analogisiert den Klebreis mit gut verbundenen Beziehungen. Sari Kayu kann man im Fastenmonat leicht finden. diesen Kuchen zu genießen, müssen Sie etwa 10.000 bis 15.000 Rupiah bezahlen. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Programm Wunderbares Indonesien mit dem Thema Sari Kayu, Spezialität zur Fastenzeit. Auf Wiederhören. Das Programm Die Vielfalt Indonesiens ist ein Programm, das den Zuhörern vielfältige gegenwärtige Informationen über Indonesien präsentiert.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Simulation, herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das, in dem wir über Events, Flora, Fauna, Wissenschaft, Technologie und Entdeckungen berichten. Dieses Mal informieren wir Sie über Halal Bihalal. Außer auf der Kurswelle können Sie unsere Sendung auch über Livestreaming in www.voi.co.id hören. Viel Spaß dabei! Liebe Hörerinnen und Hörer, die Muslime in Indonesien haben die einzigartige und typische Tradition, das Fest des Fastenbrechens zu feiern. Neben der Tradition, die Heimat besuchen, ist die andere Gewohnheit, das Fest des Fastenbrechens und im Laufe des Monats des Sawal, Halal Bihalal. Die Tradition Halal Bihalal ist eine typische indonesische Kultur, die es nie in anderen islamischen Ländern gibt. Diese Aktivität wird regelmäßig jedes Jahr von den Muslimen in Indonesien durchgeführt und beginnt am 1. Sawal zusammen mit dem Fest des Fastenbrechens. Halal bihalal bedeutet, dass sie gegenseitig vergeben zwischen Eltern und jungen Familien, Verwandten und anderen Gemeinden. Liebe Hörerinnen und Hörer, der Ursprung von Halal Bihalal in Indonesien ist nicht mit Sicherheit bekannt. Von den verschiedenen Versionen der Geschichte gibt es eine, die besagt, dass Halal Bihalal schon seit der Führung des Prinzen Arya Mangkunegara oder Prinz Sumbernyawa des Leiters in Surakarta gefeiert wurde. Zeit, Aufwand und Kosten zu sparen, gab es ein Treffen nach dem Gebet zum Fastenbrechen zwischen dem König, den Höflingen und Soldaten, die Ehrerbietung zum König und der Königin zu erweisen. In der javanischen Kultur begeht jemand, der eine tiefe Verbeugung gegenüber Älteren macht, eine Lobenswertet hat. Die Sungkem-Tradition ist ein Symbol für Respekt und Entschuldigung. Liebe Hörer, eine andere Quelle erklärt, dass die Tradition des Halal Bihalal in der Revolution begann. Ein Jahr nach der indonesischen Unabhängigkeit plante die niederländische Armee, Indonesien wieder zu kontrollieren. Zu diesem Zeitpunkt waren die indonesischen politischen Brüder und Muslime in verschiedenen Gruppen eingeteilt. Dieser Zustand war sehr beunruhigend für die Revolutionäre. Die Kämpfer forderten, dass der Präsident Soekarno eine Sitzung initiiert solle, die diese Gruppierung vereine. Es war ein geeigneter Moment, weil das Fest des Fastenbrechens im August gefeiert wurde. Ziel war es damals, das Fest des Fastenmonats als Mittel zur Vergebung einzusetzen und damit die Vielfalt der nationalen Einheit zu akzeptieren. Presiden Sukarno nutzte die Tradition Halal Bihalal als nationalen Krebsstopp, von Persönlichkeiten aus Religion und Gesellschaft der Nation besucht zu werden. Halal Bihalal ist eine Tradition des Reflektierens, dass der Islam eine Religion der Toleranz ist. Islam betont die Harmonie mit allen Religionen. Die universelle Botschaft des Islam ist, Gutes zu tun und Fehler zu vergeben. Liebe Hörer und Hörer, das war dies und das von der Stimme Indonesien in Jakarta. Wir treffen uns wieder zu unserem gleichen Programm morgen. Auf Wiederhören.
Morgen, wir treffen uns wieder mit dem gleichen Programm, aber mit anderen Informationen über Indonesien.
Hi Rani, was hast du gelesen?
Hey Tuti, ich lese die Broschüre über Sehenswürdigkeiten in Indonesien. Sie ist sehr interessant und braucht Herausforderungen. Die Landschaft ist auch sehr schön. So beautiful. Ich bin unsicher, was ich wählen soll.
Besucher Joglosemar, Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglosemar ist eines der 10 interessanten Touristenziele in Indonesien.
Okay, ich versuche nach Joglosemar zu fahren.
Realisieren Sie Ihren Traum einen Urlaub in Joglo Semar, Indonesia zu genießen, indem Sie am VOI International Quiz 2017 teilzunehmen. Dafür müssen Sie die folgenden Fragen beantworten. Nummer 1. Nennen Sie die Sendungsprogramme von VOI und für welches Programm ist das von Ihnen beliebteste? Nummer 2. In welcher Sprache und wie viel Uhr hören Sie die VOI-Sendung? Nummer 3. Wie hören Sie unsere Sendung? Nummer 4. Welche Verbesserungsvorschläge haben Sie für die VOI? Nummer 5. Beschreiben Sie bitte Kurs Indonesien. Schicken Sie Ihre Antwort mit Ihren persönlichen Daten, der Reisepassnummer und das Ablaufsdatum Ihres Reisepasses nach VOI International Quiz at voi.co.id vor dem 1. August 2017.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Hallo liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, RRI World Service, Voice of Indonesia. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musikregenbogen. Am Anfang unseres Programms hören Sie ein religiöses Lied mit dem Titel Tombo Ati, gute Unterhaltung.
Kaping pindo nono kaping telu wong kang soleh kumpul nono kaping papat kudu weteng ingkang luwe kaping limo dikir wengi ingkang suwe salah sawijine sopo bisa ngelakoni
Liebe Zuhörer, die Muslime in der ganzen Welt erfüllen eine der Gottesdienstpflichte, und zwar das Fasten im Monat Ramadan. Die Muslime feiern bald Eid al-Fitri. Der Sieg der die Muslime nach einem einmonatigen Kampf gegen Bösetaten erreicht haben. di Ramadan lage, di volle Weisheit is sind die Muslime für Gottesdienstpflichte inspiriert. Mit dem Hoffnung, dass diese Werte für dem Tagsleben realisieren ist. Liebe Zuhörer, hören Sie nun ein Lied von OPEC mit dem Titel Taubat. Viel Spaß beim Zuhören.
Aku ingin kembali
Liebe Zuhörer, Opik ist ein Sänger, der früher im Rock-Genre orientierte, ist er jetzt ein religiöser Sänger. Außerdem trägt er immer islamische Kostümkleidung. Die Musikarten von Opik sind im verschiedenen Genre. Liebe Zuhörer, zum Abschluss unseres Programms Musikregenbogen hören Sie ein religiöses Lied von Opik mit dem Titel Rapuh oder Glaubensschwach. Auf Wiederhören.
Detik waktu terus berjalan, berhias gelap dan terang. Suka dan duka, tangis dan tawa, tergores bagai lukisan. Seribu mimpi, berjuta sepi, hadir bagai teman sejati. Di antara lelahnya jiwa, dalam resah dan air mata, ku persembahkan kepadamu yang terindah dalam hidupku. Meski ku rapuh dalam kadang tak setia kepadamu, namun cinta dalam jiwa hanyalah padamu. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu. Dalam dada ku harap sempurna mencintaimu. Dalam dada ku harap hanya dirimu yang berkuasa. Cinta dalam jiwa hanyalah padamu. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu. Dalam dada ku harap hanya dirimu yang bertata. Meski ku
RRI Internasionale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia di internasional Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta, oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.